SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast.
Es scheint wirklich so, als sei nach der großen, teils jetzt hoffentlich ja überstandenen Pandemie beim Filmfest in Venedig das Kino jedenfalls schon einmal wieder auferstanden. Großartige Filme gab es da schon während der ersten Filmfestwoche zu sehen, beispielsweise der große Science-Fiction Dune von Denis Villeneuve oder Madres Paralelas von Pedro Almodóvar. Und auch am vergangenen Wochenende gab es große Filme zu sehen, vor allem eine große Spanne höchst unterschiedlicher Stoffe. Die ganze Zeit vor Ort ist SWR2-Filmkritiker Rüdiger Susland, mit dem wir regelmäßig über das Spannendste aus Venedig sprechen. Ich grüße Sie, Herr Susland.
Ja, guten Morgen, hallo.
Kunstfilm und Unterhaltungsblättermovie, Literaturverfilmung, kann man nach diesem Wochenende schon mal sagen, während die Filmfestspiele von Cannes fest für das Gute, Wahre und Schöne reserviert sind, geht im Programm von Venedig einfach etwas mehr?
Ja, es geht etwas mehr. Es geht vor allem ein bisschen breiter. Man kann jetzt gar nicht sagen, dass die Qualität grundsätzlich besser ist, aber die Spannbreite ist viel, viel weiter. Und was mir ganz gut gefällt an Venedig, das ist, dass Kino ja auch immer etwas mit den niederen Instinkten der Zuschauer zu tun hat. Und die werden hier auch befriedigt.
Schauen wir mal auf diese großen Unterhaltungsstoffe des Wochenendes. Mona Lisa and the Blood Moon wäre da einmal von der in den USA lebenden Iranerin Anna Lily Amelpour oder Illusion Perdue, also eine Literaturverfilmung vom Franzosen Xavier Janoli, also Balzac. Sind das so die großen Unterhaltungsstoffe der Gegenwart?
Ja, auf eine gewisse Weise schon. Es ist schon eine große Spannbreite, die Sie jetzt in diesen beiden Filmtiteln benannt haben. Wir fangen vielleicht mal an. Verlorene Illusionen ist der berühmteste der berühmten Balzac-Romane, Teil der Comédie Humaine. Das alles spielt so kurz vor der 1848er Revolution in Frankreich der Restauration und erzählt die Geschichte von einem jungen Mann, der glaubt, er wird ein großer Dichter. Der kommt aus der Provinz Südwestfrankreich, Angoulême, nach Paris, denkt, jetzt startet er durch, und das Gegenteil ist der Fall. Der hat da erst mal überhaupt nichts verloren und ist ein langweiliger Provinzler. Und dann beginnt doch so sein Aufstieg. Und sein Aufstieg als Journalist, nicht als Schriftsteller. Das heißt, Balzac schildert in einer Zeit, in der die Börse boomt, in einer Zeit, in der neue Klassen, Aufsteiger, Neureiche plötzlich auch die gesellschaftliche und politische Macht übernehmen. In dieser Zeit schildert er so einen absoluten No-Name, der in einer der Medienlandschaft, in einer neuen Landschaft von Zeitungen, von Gelegenheitsblättern Karriere macht. Und das ist tatsächlich etwas, was dann auch ziemlich aktuell ist vom Inhalt her. Es ist vor allem aber eine hochinteressant gemachte Literaturverfilmung. Und man sieht vor allem Bilder. Man sieht gar nicht so viele Dialoge, natürlich immer wieder auch. Aber ansonsten sieht man eher die Figuren und man hat einen Erzähler, der einen durch diesen Film leitet. Und das ist eine total spannende Art und Weise, die paradoxerweise, obwohl der Erzähler gewissermaßen dazwischen geschaltet ist, uns diesen Stoff näher bringt und ihn so aktualisiert, während der Film von der Anna Lily Amirpour, eine noch ziemlich junge Frau, die iranische Herkunft hat, aber in den USA lebt, im Exil, während die tatsächlich, man ahnt das schon so im Titel, Mona Lisa and the Blood Moon, so ein bisschen Horrorfilm, wenn man so will, Blutmond und gleichzeitig die große Kunst, Mona Lisa, verbindet. Allerdings auch über diesen bekannten Popsong, Mona Lisa. Und es gibt eine Figur, die am Anfang denken wir, das ist so eine, ja, total schräge, vielleicht psychisch gestörte Frau, die in einer Nervenheilanstalt ist, in eine Zwangsjacke trägt, und die bricht aus. Und wir denken erst, wir müssen Angst vor der haben. Aber tatsächlich ist das die Heldin des Films, und die hat so eine spezielle Kraft, eine Fähigkeit. Und die kann nämlich Leute hypnotisieren in dem Sinn, dass die dann etwas tun, willenlos sind, dass sie das tun, was sie in ihrem Kopf sich vornimmt. Und insofern kann sie auch Polizisten immer wieder entgehen. Das ist ein ziemlich lustiger Film, aber auch eine typische amerikanische Geschichte von einem einzelnen Menschen, der Freiheit sucht und sich mit anderen, die Freiheit suchen, verbündet. Und im Untergrund spielt natürlich Gewalt, insbesondere auch Gewalt gegen Frauen, eine Rolle. Also man sieht, dass Amerika von heute, das ist keineswegs ein schöner Ort.
Kommen wir mal auf die andere Seite des ganzen Spektrums, also dieser wirklich großen Spanne von unterschiedlichen Filmstoffen in Venedig. Ja, ein eher existenzialistischer Film, Sundown vom Mexikaner Michel Franco, oder Competencia Oficial aus Argentinien mit Penelope Cruz. Ist so eine Art Film im Film, weil sie eine Regisseurin spielt. Das ist so sozusagen jetzt also tatsächlich das Genre des Kunstfilms, das in Venedig gezeigt wird.
Ja, das kann man sagen. Der Competencia Oficial aus Argentinien ist allerdings auch eine Komödie und das sieht man ja gar nicht so oft, gerade in so einem Wettbewerb, der eher so eben, wie Sie sagen, die hohe Kunst auch feiern will und deswegen muss es immer ziemlich ernst zugehen. In diesem Fall macht das Spaß und es ist eigentlich im doppelten Sinn auch sehr selbstreferenziell. Competencia Oficial, also das heißt ja offizieller Wettbewerb, das ist eigentlich das, was neben dem Filmtitel steht und nicht der Filmtitel selbst. Also hier nimmt der Film sich selbst und wenn man so möchte, auch ein bisschen das Festival schon auf die Schippe. Erzählt wird vor allem die Vorgeschichte von der Festivalteilnahme, die dann am Schluss des Films tatsächlich steht. Penelope Cruz spielt eine Regisseurin. Wir haben sie ja schon im Eröffnungsfilm von Almodóvar, Madres Paralelas gesehen. Ich finde, dass hier dieser Auftritt noch viel besser ist. Der andere war schon sehr gut, aber der ist richtig toll. Sie spielt eine Regisseurin, die das durchaus ernst meint, was sie macht. Die möchte einen guten Film herstellen und es ist eine Geschichte von zwei Brüdern, die sie erzählt. Deswegen braucht sie zwei Hauptdarsteller. Einer der Hauptdarsteller ist Antonio Banderas, der nicht sich selber spielt, einen anderen Namen hat, heißt Felix, aber es ist trotzdem fast eine Selbstironisierung von Banderas und ich finde das wunderbar, wie der sich auf die Schippe nimmt, wie er mit seinem Image, so ein bisschen der tumbe Schönling zu sein, sagen wir mal, wie er mit diesem Image spielt und tatsächlich einen Vollidioten spielt, kann man gar nicht anders sagen, der gleichzeitig jede zweite Nacht mit einer anderen Frau im Bett liegt und also insofern auch dieses Latin-Lover-Image auf die Schippe nimmt. Und was vor allem der Clou des Films ist, ist, dass wir wahnsinnig viele Filmszenen sehen, wo die drei Schauspieler, die drei Hauptdarsteller, also die zwei Männer und die Regisseurin zusammen proben. Und immer wieder vermischten sich die Rollen, nämlich zwei verfeindete Brüder in diesem Film im Film, mit den beiden Schauspielern und ihren erstens unterschiedlichen Eitelkeiten, zweitens ihren ganz unterschiedlichen Herangehensweisen an die Schauspielkunst und drittens natürlich die Rivalität, weil jeder von den beiden möchte die Hauptrolle spielen, der Wichtigere sein, die Nummer eins und besser sein als der andere. Deswegen schaukeln die sich so hoch, auch oft ziemlich selbstdestruktiv. Das ist manchmal fast ein bisschen zu albern für einen Wettbewerb. Es nimmt aber gleichzeitig natürlich die hohe Kunst, die Sie angesprochen haben, also die Schauspielkunst, sehr, sehr ernst. Und es ist interessant für einen Zuschauer, da auch drin zu sitzen und sich selber zu überlegen, ja, welche Art an der das Schauspielen heranzugehen, leuchtet einem eigentlich mehr ein? Welche ist einem näher? Also es gibt ja Schauspieler, die identifizieren sich mit ihren Rollen, die schreiben sich ganze Biografien auf, von denen kein Mensch je was erfährt, außer denen selbst. Das ist eine bekannte Methode. Und andere, die sagen einfach ihren Text auf oder die sagen 1, 2, 3, 4, 5 und dann wird synchronisiert darüber. Also insofern gibt es sehr unterschiedliche Herangehensweisen und darüber nachzudenken, das ist total spannend in diesem Film. Aber es ist klarerweise sehr, ja, sehr selbstreferenziell, also nicht direkt die Realität aufgreifend. Und genau das, die Realität direkt aufgreifend, das macht Michel Franco, ein Mexikaner, der ist im letzten Jahr hier mit einem Film New Order, der läuft noch in deutschen Kinos, einen der Hauptpreise gewonnen hatte. Und der hat jetzt einen Film gemacht, der in Mexiko spielt, in Acapulco, allerdings mit europäischen Schauspielern, nämlich Tim Roth und Charlotte Gainsbourg. Die spielen ein Geschwisterpaar, die machen Urlaub in Acapulco und dann stirbt die gemeinsame Mutter. Und während Charlotte Gainsbourg zurückfliegt mit ihren beiden Kindern, das sind, wie sich herausstellt, extrem reiche Leute, die so ein Schweineschlachthof-Imperium haben in England, bleibt Tim Roth da unter einem Vorwand. Man ahnt auch gleich, dass er einfach lügt. Er sagt, er hat seinen Pass im Hotel vergessen. Wir sehen dann zwei Minuten später, dass er den Pass dabei hat. Und der geht in ein billiges Hotel. Vorher haben die in so einem Luxusresort gelebt. Und was wir bald mitbekommen ist, der steigt einfach aus. Der steigt aus. Also ich habe sowohl an diesen bekannten Film mit Jack Nicholson von Antonioni, Beruf Reporter, gedacht, wo einer seine Identität wechselt, als auch an Albert Camus, Der Fremde. Man kann sagen zu diesem Film, Der Fremde in Acapulco, weil wir sehen wahnsinnig oft so Einstellungen der Sonne, die ziemlich heiß brennt in Acapulco. Man kann sich das vorstellen. Und es gibt ja diesen berühmten Satz in Camus' Fremden, nur die Sonne war schuld. Und tatsächlich steigt er aus und kommt nicht wieder in sein normales Leben rein, weil er das nicht will. Es ist einfach jemand, der vielleicht müde geworden ist, der in jedem Fall keine Lust mehr hat, einfach so weiterzumachen in dieser Mühle des westlichen Wohlstandslebens, falls das eine Mühle ist. Das kann man sich dann auch leisten, natürlich, wenn man einen Monatssalär hat von einigen 10.000 Pfund. Die reichen in Acapulco für ein ganz gutes Leben. Und allerdings bekommen wir mit, darum geht es gar nicht, sondern gegen Ende des Films entpuppt sich dann, nachdem der Mann Tim Roth durch einiges durchgeht, es gibt Überfälle, es gibt Gangster, er hat hat eine neue Liebe, die auch eine sehr ernste Liebe ist. Wir bekommen dann aber mit, dass er eigentlich von Anfang an wusste, dass er tödlich an Krebs erkrankt ist und dass er nur noch wenig Zeit zum Leben hat. Und das ist natürlich auch der Grund für diese psychische Müdigkeit, für dieses Aussteigen wollen. Aber was Michel Franco gelingt in diesem Film, das ist, dass er doch unseren Blick auf die westlichen Lebensverhältnisse, die Wohlstandsländer und der Kontrast zu so einem Land zwischen erster und dritter Welt wie Mexiko lenkt und dass er uns darüber nachdenken lässt, warum wir eigentlich nicht auch aussteigen.
SWR2 Filmkritiker Rüdiger Suessland war das mit seinen Eindrücken vom Wochenende beim Filmfest in Venedig und der großen Spanne zwischen dem Kunstfilm und einer etwas stärker am Mainstream orientierten Unterhaltung, die das Filmfest zulässt und die ihr offensichtlich auch ganz gut bekommt. Herr Suessland, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Bitte, bis bald. Tschüss.
SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.